Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn daselbst und die Übeltäter mit ihm, einer zur Rechten und einer zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand und sah zu. Auch die Obersten spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Kriegsknechte, traten zu ihm und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber auch über ihm die Überschrift: Dies ist der König der Juden. Aber der Übeltäter einer, die da gehängt waren, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selber und uns. Da antwortete der andere, strafte ihn und sprach: Fürchtest du dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Und wir zwar sind mit Recht darin, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und es war um die sechste Stunde, und es war eine Finsternis über das ganze Land bis an die neunte Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels zerriss mitten in zwei. Und Jesus rief laut und sprach: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt, verschied er. Da aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Ich bitte euch, zum Gebet aufzustehen.
Bevor ich mit meiner Predigt beginne, zu dem Thema die Macht der Finsternis und die Macht der Liebe, wie das hier auch auf diesen beiden Bildern wunderbar zum Ausdruck kommt. Ich werde am Ostersonntag in Heiterbach in der Gemeinde sein und dort den Predigtdienst tun, und ich möchte euch fragen, ob ich von euch allen Grüße mitnehmen darf. Dann tue ich das. So. Ja, Evelyn Aberle, du hast schon gesagt, heute ist ein ganz besonderer Tag. Es ist ein Tag, den viele mittlerweile abschaffen wollen. Ich las gerade jetzt noch eine Zeitungsnotiz, dass in Österreich, dass es dort schon eine Lobby gibt, die den Karfreitag abschaffen wollen. Und auch bei uns, ja, gibt es immer mehr Kräfte, die gerne diese alten christlichen verkrusteten Strukturen aufbrechen möchten und auch unter anderem ja so diesen stillen Feiertag abschaffen wollen, beziehungsweise so lockern wollen, dass an diesem Tag, was ja bisher nicht geschehen darf gesetzlich, wieder Tanzveranstaltungen, Disco-Betriebe und alles wieder laufen soll wie im Alltag. Dieser Tag ist für, nicht nur für uns Christen, sondern sie ist für diese Welt ja ein Einschnitt Gottes, und man kann sagen, ein heilsgeschichtliches Ereignis Gottes, an dem ja heilsgeschichtlich die Erlösung der Menschheit geschieht. Wir mögen noch so unbeteiligt sein und das Ganze vielleicht schon zigmal gehört haben in all den vielen Karfreitagsgottesdiensten oder auch Abendmahlsgottesdiensten oder gelesen haben. Aber was heute passiert ist, ist unvergleichlich. Unvergleichlich. Und was heute geschehen ist, das ist für mich und für dich und wegen dir und wegen mir geschehen. Die Macht der Finsternis und die Macht der Liebe. Christen leben von Ostern her. Die Auferstehung Jesu ist das Fundament, auf dem der Glaube über alle Zeiten bestanden hat und bestehen wird. Und doch wäre Ostern, dass wir ja schon fast sehen können, ja, kalendermäßig in 2 Tagen, es wäre für uns nicht als Ostern, als dieses große Auferstehungsfest erlebbar, ohne das Fundament des Karfreitags. Anders gesagt, ohne die schreckliche Wirklichkeit des Karfreitags gäbe es die herrliche Osterfreude nicht. Und ohne dass Karfreitag es nicht jedem deutlich machen kann, dass Jesus erst sterben und unsere Sünde ans Kreuz tragen musste, könnte es niemand für sich persönlich in Anspruch nehmen. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber Karfreitag ist noch mehr als nur diese schmerzliche Grundlage für den Ostersieg Jesu. Karfreitag, das ist der große Tag der Zurechnung Gottes. Wir müssen mal hier wirklich genau hinhören. Karfreitag ist nicht der große Tag der Abrechnung Gottes, ja, also wo Gott mit unseren Sünden abrechnet, sondern der Tag der Zurechnung Gottes, wo er unsere Sünden seinem geliebten Sohn zurechnet. Und diese unbegreifliche Tatsache können wir eben nur auf dem Hintergrund von der Macht der Finsternis und von der Macht der Liebe Gottes verstehen. Karfreitag legt diese beiden Mächte offen dar. Und jeder, der es heute wagt, mit offenen Herzen unter das Kreuz Jesu zu kommen, der wird mit diesen beiden Mächten konfrontiert. Aber ich denke, wir alle schulden es dem Herrn, der für uns gestorben ist, dass wir uns mit der Karfreitagswahrheit von diesen beiden Mächten auseinandersetzen. Dass wir erkennen, dass die Macht der Finsternis sehr eng mit uns selbst und mit unserem verlorenen oder verloren gewesenen Leben zu tun hat. Dass wir aber auch erkennen und ergreifen mögen, dass die Macht der Liebe Karfreitag zum Wendepunkt unseres Lebens zu machen vermag. Dieser Tag, das ist der Tag des Wendepunktes. Lasst uns im Evangelium für den Karfreitag darüber staunen, wie hautnah wir selbst von Gott in das Geschehen dieses Tages gerückt worden sind und dass alles, was Jesus in diesen Tagen und auch heute vor über 2000 Jahren durchlitt, für uns passierte, damit wir am Ostersieg teilhaben dürfen. Die Macht der Finsternis, ich habe ihr 3 Titel gegeben. Der erste, die Macht der Finsternis ist unsere Sünde und Schuld. Naturgemäß möchten wir sehr gerne unter der Macht der Finsternis den Teufel sehen. Er ist der Urheber. Wir wissen, dass er böse ist. Wir wissen, dass er das Böse schlechthin verkörpert. Außerdem ist er der ausgesprochene Feind Gottes und damit auch der Feind aller Kinder Gottes, aber darüber hinaus sogar auch der Feind aller Menschen. Und besonders dem geistlichen Menschen, also dem Menschen, der an Jesus glaubt, hat er den Kampf angesagt. Und doch verstehe ich unter der Macht der Finsternis eben nicht in erster Linie diesen Erzfeind Gottes oder seine Dämonen. Denn nicht der Teufel hat Jesus in den Karfreitag, in die Hände der Menschen getrieben, die ihn demütigten, die ihn schlugen, die ihn schließlich in schrecklicher Folter töteten, sondern die Macht der Finsternis zeigt ihr Gesicht hier in nichts anderem als in der Gestalt unserer Sünde und Schuld. Der Dichter Johann Krüger, der hat das schon im Jahr 1640 in einem der bekanntesten Lieder, in diesem bekannten Passionslied, Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, in den Vers gefasst. Was ist doch wohl die Ursach solcher Plagen? Ach, meine Sünden haben dich geschlagen. Ach, mein Herr Jesus, ich hab dies verschuldet, was du erduldet. Ich muss das manchmal für mich innerlich beten, damit ich die Größe seiner Liebe und seiner Vergebung so richtig nachempfinden und schmecken kann. Das ist also zunächst der Ausgangspunkt zu diesem ersten Hauptgedanken. Das, was in unserem Leben an Ungehorsam, an Eigenwille da gewesen ist, das ist zum Instrument der Macht der Finsternis geworden, das sich gegen unseren Herrn, gegen unseren Heiland richtet und ihn in den Tod getrieben hat. Keiner von uns kann von jetzt an oberflächlich die Frage stellen, ob denn nicht ein anderes Opfer möglich gewesen wäre, ob es denn nicht einen anderen Weg zu unserer Erlösung hätte geben können. Die Macht unserer Sünde und die Finsternis unserer Schuld haben den einzigen herausgefordert, der dieser Macht etwas Sieghaftes entgegenzusetzen hat. Das ist die bittere Wahrheit, die auf dem Karfreitag lastet und zugleich auch die Wahrheit, der wir uns nicht entziehen können. Karfreitag hat mit der Macht der Finsternis unserer Sünde und unserer ganz persönlichen Schuld zu tun. Zweitens, die Macht der Finsternis führt den, der das Leben ist, in den Tod. Wir müssen uns diese Worte einfach mal ein bisschen über die Zunge unserer Seele gehen lassen, sage ich mal so. Den, der das Leben ist, nicht nur Leben gibt oder Leben predigte oder und so weiter, sondern den, der das Leben ist, führt die Macht der Finsternis in den Tod. Und diese Wahrheit, die können wir nicht erst am Kreuz erkennen, sondern schon in Gethsemane. In Lukas 22, Vers 44, da lesen wir, und er rang mit dem Tode und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Jesus ringt mit dem Tod. Und wenn wir schon 100-mal oder auch 1000-mal dieses Evangelium von seinem Sterben, von seinem Kreuz gehört haben, das muss uns eigentlich erschüttern. Jesus ringt wegen mir und wegen dir mit dem Tod. Der, der das Leben ist. Diesen Kampf müssen wir vor dem Hintergrund begreifen, dass er einmal gesagt hat, ich bin das Leben. Ich bin gekommen, damit Sie, damit ihr, damit wir das Leben haben und das volle Genüge. Leben im Überfluss. Viele Jahre in meinem Leben habe ich diese Wahrheit gewusst und sie in ihrer wirklichen Bedeutung nicht verstanden, geschweige denn auf mich selbst persönlich angewendet. Oft waren da nur so ein paar augenblickliche Gefühlsmomente, Empfindungen, die mich oberflächlich berührt haben. Aber Karfreitag, ein Tag, um uns ein wenig in eine melancholische Stimmung zu versetzen, wäre viel zu wenig. Nein, sondern ein Tag, an dem das Sterben Jesu für mich und für dich an meiner und deiner Stelle begann. Ein Tag, der uns nicht daran vorbeikommen lässt, dass es hier um uns geht und dass das, was hier geschieht, nur wegen uns geschieht. Obwohl ihn noch kein Nagel durchbohrt hat, hat sein Todeskampf in Gethsemane bereits begonnen. Und es ist der Angstschweiß, den eigentlich wir schwitzen müssten. Es ist der Kampf, unter dem eigentlich wir zu Boden gehen müssten. Denn der Grund sind ja die unzählbaren Ungehorsamkeiten, die wir unserem himmlischen Vater gegenüber hatten. Tausende Male, vielleicht Zehntausende oder Hunderttausende Male, je nachdem wie alt wir sind, unser Eigenwille, unser ichhaftes Wesen, unser Stolz, unsere Untreue und dergleichen mehr. Alles, was das Bild, das wir bei Gott haben sollten, verunstaltet hat, alles das liegt hier unsichtbar und in voller Konzentration auf Jesus und zwingt ihm diesen Todeskampf auf. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht gerade an dieser Stelle ein wenig mitempfinden können. Die Macht der Finsternis, drittens, spricht den Schuldigen frei und den Freien schuldig. Und Pilatus sprach zum dritten Mal zu ihnen: Was hat denn dieser Böses getan? Ich habe nichts an ihm gefunden, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und ihn losgeben. Aber sie setzten ihm zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde, und ihr Geschrei nahm Überhand. Und Pilatus urteilte, dass ihre Bitte erfüllt würde. Und er ließ den los, der wegen Aufruhr und Mord ins Gefängnis geworfen war, um welchen sie baten. Aber Jesus übergab er ihrem Willen. Dieser Abschnitt, der wirklich nun ganz konkret in den Karfreitag, in das Karfreitagsgeschehen führt, erschüttert mich. Nicht, dass ich entsetzt wäre über die Ungerechtigkeit dieser Welt. Die ist allgegenwärtig da. Die können wir jeden Tag sehen, erleben oder in Schlagzeilen nachverfolgen oder in Bildern, die uns geliefert werden, jeden Tag. Daran haben wir uns vielleicht auch sogar schon gewöhnt. Täglich stellen wir das fest, dass nicht das Recht, sondern die Macht und das Geld und der Stärke oder irgendein Einfluss von Mächtigen das Sagen hat. Aber hier geschieht etwas viel, viel Schwerwiegenderes. Einer, der wegen Raub und Mord rechtskräftig verurteilt worden ist, wird freigelassen, damit ein anderer, bei dem man oder an dem man keine Schuld finden kann, bestraft werden soll. Erkennen wir hier nicht in der Tat das ganze Maß der Macht der Finsternis? Treue Diener des mosaischen Gesetzes werden so verblendet, dass sie sich bewusst zu einem groben Unrecht verführen lassen. Die Macht der Finsternis ist immer eine Macht gegen die Wahrheit und gegen das Recht und gegen das Leben. Und sie richtet sich immer gegen den Gott, der Licht ist und dem es keine Finsternis gibt. Und hier lässt sie ihre Maske fallen und fordert mit zunehmendem Geschrei den Tod eines Gerechten. Und dann dieser Pilatus. Vielleicht habt ihr euch auch alle schon einmal oder mehrmals schon Gedanken über diesen Mann gemacht. Was hätten wir eigentlich in seiner Lage getan? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Nun, ich danke wirklich Gott dafür, dass ich seinen Platz nie einnehmen werde, nie einnehmen musste, auch nicht gedanklich einnehmen muss. Denn auch Pilatus ist nicht alleine nur das große Beispiel der Bosheit und der Verschlagenheit. Im Gegenteil, er scheint mir eher wie ein Spiegelbild davon zu sein, wozu wir alle, jeder von uns, fähig sind. Dieser Mann hatte viel zu verlieren. Seine Stellung stand auf dem Spiel, sein Ansehen, sein Einfluss, überhaupt seine Karriere, wenn nicht sogar sein Leben. Dieser Mann hatte erkannt, dass hier ein Unschuldiger gerichtet werden sollte, dass ein grobes Komplott gegen ihn bestand. Und dreimal macht er es der Öffentlichkeit bewusst, dieser Mann ist unschuldig. Ich muss schon sagen, immer wenn ich das gelesen habe, dann habe ich so eine ganz gewisse Sympathie für Pilatus empfunden. Ist aber überflüssig. Ist gar nicht angebracht. Dieser Mann, Das war seine Meinung, seine Erkenntnis kann nicht zum Tode verurteilt werden. Wir wissen an einer anderen Stelle in einem der Evangelien, nicht, da hat seine Frau sogar große Probleme in der Nacht damit gehabt, nicht, und bringt ihm eine Schüssel und dann wäscht er sogar in aller Öffentlichkeit seine Hände in Unschuld. Wie kann er seine Hände in Unschuld waschen, wenn er kurz darauf diesen Unschuldigen zum Tode verurteilt? Er sah hier nur die Gefahr, die auf ihn selbst zukam. Ein ichsüchtiger, egoistischer Mann. Und darum gibt er schließlich auch der Macht der Finsternis nach. Und das heißt, und Pilatus urteilte, und das ist für mich wirklich eine der schwersten Sätze, die wir überhaupt hier im Passionsgeschehen finden können. Pilatus urteilte, dass ihre Bitte erfüllt würde, aber Jesus übergab er ihrem Willen. Jesus übergab er dem Willen der Macht der Finsternis. Schon hier erfüllte sich die Prophezeiung Jesu in Gethsemane. Siehe, des Menschensohn wird überantwortet in der Sünder Hände. Es hat einmal jemand gesagt, der ärgste Feind des Menschen ist der Mensch selbst. Ich denke, das ist wahr. Und das gewinnt noch mehr Gewicht, wenn wir bedenken, dass der sündige und von Gott gelöste Mensch in der Tat zu allem Bösen fähig ist. Wirklich zu allem. Und die Geschichte der Menschheit beweist das. Jesus unterstand alleine dem Willen seines Vaters. Alles, was er getan hat, war davon erfüllt und gekennzeichnet. Ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu erfüllen. Das war die gehorsame, die ehrfürchtige Haltung, die er nicht nur in den Jahren seines Wirkens bewies und durch die viele Menschen unter einem großen Segenseinfluss kommen konnten, sondern das ist die Grundhaltung, die jetzt auch hier in Gethsemane, im Karfreitagsgeschehen, sein Verhältnis zum Vater unterstreicht. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Also, darüber lohnt sich ja auch schon alleine nur zu predigen. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wie oft ist es genau umgekehrt bei uns und bei mir gewesen? Und wie schwer musste dieser Satz über seine Lippen gegangen sein? Und nun legt sich die Macht der Finsternis wie ein dunkler Schatten mit seinem ganzen Gewicht auf unseren Herrn. Jesus wird den Händen und dem Willen der Menschen ausgeliefert. Das heißt ja nichts anderes als Jesus wird der Macht der Finsternis ausgeliefert. Schon hier hätte er verzweifelt ausrufen können, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eigentlich zeugt das gesamte Passionsgeschehen davon, dass der Vater den Sohn der Macht der Finsternis überlässt. Der Verrat des Judas, die Gefangennahme, die Verhöre, die Verleugnung eines seiner treuesten Jünger, die Demütigung, der Spott, das angespuckt werden, das erniedrigt werden von Juden und Heiden. Alles aber findet ihre besondere Note hier, als der wissende Pilatus den gerechten Jesus dem Willen des schreienden Pöbels überlässt. Als Jesus hier eingetauscht wird, gegen einen Mörder und Straßenräuber. Und es erfüllt sich beinahe buchstäblich, was der Prophet Jesaja prophezeit hatte. Er war der Allerverachtetste, der Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Und darum haben wir ihn für nichts geachtet. Das ist die Aufgabe des Karfreitags, auch heute, uns aufzuklären darüber, dass der bittere Kreuzesweg Jesu auch in der Finsternis unseres Herzens begründet liegt. Nur so werden wir auch die Macht der Liebe erkennen können, die uns von unserer Schuld, von unseren Sünden frei macht und die uns in den Ostertriumph Gottes hineinzuführen vermag. Und ich meine, jetzt habe ich jedenfalls genug über die Macht der Finsternis gesprochen. Aber es war nötig, damit wir umso mehr den Herrn für die Macht seiner Liebe lobpreisen können. Und das können wir tun, denn Gott lässt uns dazu die volle Freiheit. Aber können wir Ja, können wir zum Beispiel unser Herz vor dieser Liebe verschließen? Ja, wir können das. Aber können wir es auch wirklich immer noch, wenn wir der Macht seiner Liebe begegnet sind, wenn wir erkennen, Gott hat einen Weg gefunden, damit ich für mein Leben heil werden kann und Frieden in mein Leben einzieht, damit ich in den Ostersieg und in ein völlig neues Leben hineinfinden kann? Und so komme ich zu meiner zweiten Aussage, die Macht der Liebe. Die Macht der Liebe ist nichts Abstraktes, sondern die Macht der Liebe ist zuallererst eine Person. Und gerade im Karfreitagsgeschehen beschreiben uns überhaupt die Evangelien die Macht der Liebe als das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes, Jesus. Diese Macht der Liebe manifestiert, also konzentriert sich in dieser Person, Jesus. Und der Prophet Jesaja macht das deutlich, was die Macht der Liebe ist, wenn er sagt, sie ist das Lamm Gottes, welcher der Welt Sünden trägt. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Warum das? Wie passen denn Macht der Liebe, also überhaupt Macht, Macht der Liebe und geschlachtetes Lamm zusammen? Auch darauf gibt es eine Antwort schon im Propheten Jesaja, der gesagt hat, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darüber lohnt sich auch schon eine ganze Predigt allein, nur über diesen Vers. Die Macht der Liebe könnte aber nicht deutlicher und herrlicher für uns zum Ausdruck kommen als darin, dass Gottes Sohn sich für uns abgemüht hat. Dass er sich bis zum Tod damit abgemüht hat, ein Lamm für unsere Schuld zu sein. Ein Schuldopferlamm für unsere Schuld zu sein. Und damit wir den herrlichen Erlösungsplan Gottes für uns erfahren können. Gott tut alles, wirklich alles, um uns vor sich gerecht zu machen. Gott tut alles dafür. Zweitens, die Macht der Liebe verzichtet auf ihren eigenen Willen. Dieser Gedanke, muss ich sagen, hat mich auch schon manchmal innerlich so richtig in echte Schwierigkeiten gebracht. Dieser Verzicht auf den eigenen Willen. Ich habe zu Hause so eine Karte, die ich mal gefunden habe und die mich so tief berührt und die steht schon seit vielen Jahren da. Da steht einfach nur drauf, Jesus, nicht ich. Und dann kommen ein paar Punkte und dann steht da du. Und eigentlich ist das so mein Lebensziel und auch mein Tagesziel jedes Mal neu. Jesus, nicht ich, sondern du. Und wie oft habe ich genau das entwertet und habe in meinem Leben stehen gehabt, Jesus, ich, nicht du. Die Macht der Liebe erweist sich darin, dass sie auf den eigenen Willen verzichtet. Das Evangelium von Karfreitag ist ein großer Beweis für die Macht der Liebe Gottes. In Gethsemane betet Jesus, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ihn hätte seine Allmacht schon, die er auch besaß, selbst als Menschensohn, zurückhalten können. Er hätte sich 10.000 Engel rufen können, um von seinem Leidensdruck befreit zu werden. Er hätte seine göttliche Macht demonstrieren können und es uns allen bis auf den heutigen Tag zeigen können, wer wirklich der Herr ist. Aber er verzichtete auf seinen eigenen Willen, weil die Macht der Liebe stärker ist als jede andere Macht. Weil die Macht der Liebe allein die Erlösung der Welt bewirken kann. Und hat diese Liebe nicht auch uns so verändern können, dass wir gesagt haben, hier bin ich Herr, gebrauche mich und nimm auch meinen Willen hin, nimm auch mein Leben hin, ich will dir gehören und meinen Willen unter deinen Willen stellen? Und drittens und letztens, die Macht der Liebe erweist sich auch darin, dass sie dennoch ihre Feinde liebt. Wo käme das überzeugender zum Ausdruck als gerade im Karfreitagsgeschehen? Nirgendwo anders können wir dieser Macht deutlicher begegnen als dort am Kreuz, dort, wo Jesus nackt und willenlos dem Willen der Menschen und dem Spott der Menschen ausgeliefert ist, wo ihn eine schweigende Volksmenge umringt, neugierig gaffend, zuschauend, wie hier ein Gerechter stirbt, und dort, wo das Verderben und die Bosheit der Sünde ihr entsetzliches Regiment führen, und wo wir sehen, wie verfinsterte Menschen den Christus Gottes verhöhnen, wie sie ihr Glücksspiel spielen und der Preis seine Kleider sind, dort begegnen wir der Macht der Liebe. Dort, wo er betet, Vater, vergib ihnen, denn wir wissen, sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist kein Angstschrei, das ist kein Hassschrei, das ist kein Aufschrei eines Gemarterten und das hat absolut schon gar nichts mit Resignation oder Enttäuschung zu tun, sondern hier wird die Macht der Finsternis ein für allemal durchbrochen. Die Macht der Liebe erweist sich als stärker, weil die Liebe Gottes segnend über Sünder ausgerufen wird. Schon hier fängt der Ostertriumph an. Und darum feiern wir trotz und in aller Würde und Ehrfurcht dennoch auch mit großer Fröhlichkeit auch heute und auch gleich wieder den Tod unseres Herrn. Ja, wir verkünden und bezeugen dadurch, dass die Macht der Liebe auch in unser Leben eingebrochen ist und unser Leben verändert hat. Wir bezeugen, dass die Macht der Finsternis keine Macht mehr über uns hat, weil Jesus Christus unser Heiland geworden ist. Meine Geschwister, wenn wir diese Macht der Liebe Gottes rühmen können, weil Jesus und das Kreuz von Golgatha unser Heil geworden sind, dann wollen wir auch gleich mit großer Freude das Abendmahl feiern. Ich weiß, über dem Abendmahl, über dem Feiern liegt immer so eine manchmal eine beklommene Stille. Eine würdige Stille, das ist ganz okay. Aber wenn wir es doch schaffen würden, irgendwo auch unsere Freude, nicht nur innerlich im Herzen, sondern auch irgendwo äußerlich zum Ausdruck zu bringen, weil doch unsere Erlösung geschehen ist da. Und wir wollen mit dieser Freude, mit dieser Würde und Freude am Tisch unseres Herrn mit Brot und Wein seinen Tod verkündigen als die Macht der Liebe Gottes, die uns selig gemacht hat. Es gibt keine andere Quelle als das Kreuz Jesu, wo auch in deinem Leben die Macht der Finsternis zerbrochen werden kann oder zerbrochen worden ist. Und es gibt keine andere Macht der Liebe als diese Liebe, die schon lange auch über dich betend und segnend die Vergebung deiner Schuld ausgerufen hat. Und darum bitte ich dich auch im Namen Jesu, die Macht dieser Liebe, Jesu, in dein Leben hineinzulassen, wenn das noch nicht geschehen sein sollte. Und zu erfahren, dass sein Sterben auch dich vor dem Vater heil und gerecht gemacht hat. Karfreitag, das ist der Scheitelpunkt der Welt. Hier hat Jesus den Sieg seiner Liebe über die Macht der Finsternis vollbracht. Vollbracht. Vollständig. Darum feiert seine Gemeinde heute überall am Karfreitag den Sieg der Liebe. Denn hier kann es jeder bezeugen, dass der Tod unseres Herrn uns das Leben erkämpft und errungen hat. Und dafür wollen wir ihn preisen mit großer Ehrfurcht, aber auch mit großer Freude. Ich möchte abschließen mit einem Gebet und bitte euch, dass ihr dazu aufsteht. Herr, nimm in deine Stille uns ganz hinein, dass alles in uns schweige vor deiner Pein. Das Bitterste der Leiden nahmst du, Herr, an, um mit dem Tod zu büßen, was wir getan. Du wunderstarke Liebe, auf Golgatha sprachst du zum Vaterwillen, dein willig Ja. Dies Ja zerbrach die Mächte der Finsternis. Dies Ja macht unser Leben im Tod gewiss. Es öffnet uns die Tür zur Herrlichkeit und schenkt uns Gottes Gnade in Ewigkeit. Führst du auch uns die Wege nach Golgatha, dann hilfst du unserem Herzen zu einem ganzen Ja. Herr Jesus, hab Dank für dein Ja zu uns, das am Karfreitag und am Kreuz in diesem, ja, in deiner Qual, in dem, was du ausgehalten hast, in einer unvergleichlichen Liebe zu uns zum Ausdruck gekommen ist. Hab Dank, dass wir befreit aufatmen dürfen und dass wir mit Freude auf Ostern zugehen können. Dir sei Ehre und Dank und Anbetung dafür. Amen. Ja.